Für das war wirklich wert, gehört zu werden und erzählt zu werden. Und danke, Jesus, für diese Möglichkeit, die sich jetzt aufgetan hat, dass du Gebete gehört hast und dass der Weg von Manfred nicht umsonst gewesen ist. Und so bereite du selbst dir und deinem Wort den Weg in die Herzen der jungen Leute in der Schule. Danke für diese offene Tür, die du aufgestoßen hast. Amen. Es gehört halt manchmal zusammen, das Gebet für ein Anliegen, aber auch Schritte, die man selbst tut. Beides zusammen ist oft der richtige Weg. Und das hat auch schon einiges mit dem Thema unseres Gottesdienstes, mit Jüngerschaft, Jüngersein zu tun. Ich möchte uns zu Beginn dazu eine kleine Begebenheit erzählen, die ich gefunden habe, die mich bewegt hat. Da erzählt jemand Folgendes, die Geschichte eines Alkoholikers. Der Trinker Joe war in jener Missionsstation schon längst bekannt. Er zählte zu den unverbesserlichen Trinkern, ein hoffnungsloser, heruntergekommener Mann, der nicht mehr lange zu leben hatte. Nach seiner Bekehrung veränderte sich alles. Joe wurde zu einer der liebensvollsten Personen, die man in dieser Missionsstation je gekannt hat. Er verbrachte fortan seine Tage und Nächte in der großen Halle, erfüllte dankbar jede und noch so unangenehme Aufgabe. Er wischte erbrochenes und Urin auf, machte sich sehr viel Mühe, damit Trinker zu waschen, ohne dabei auf ihren Zustand zu schauen. Keine Aufgabe war für ihn zu erniedrigend. Eines Abends, während der Missionsleiter seine evangelistische Botschaft an die stillen und in ihren Sitzen zusammengekauerten Männer richtete, die ihren Blick schuldbewusst und müde nach unten gerichtet hatten, schaute einer der Männer plötzlich auf. Er ging den Mittelgang entlang, kniete sich hin und begann zu beten. Er flehte Gott an, er möge ihm helfen, sich zu ändern. Der bußfertige Alkoholiker schrie immer wieder die gleichen Worte. O Gott, mach, dass ich so sein kann, wie Joe ist. Mach, dass ich wie Joe sein kann. Mach mich wie Joe. Der Missionsleiter lehnte sich über die Kanzel und sagte zu ihm, mein Sohn, ich glaube, es wäre besser, doch wenn du beten würdest, mache mich wie Jesus. Daraufhin schaute der Mann den Leiter mit einem erstaunten Ausdruck auf dem Gesicht an und fragte, ist der denn wie Joe? Eine ganz tolle Geschichte, die mehr ist als nur eine Geschichte, sondern das, was Jüngerschaft ist, wird hier für mich ganz wunderbar deutlich gemacht. Was oder wer im Glauben der Kirche in unserem Leben den Unterschied macht, das ist Jesus. Nicht eine Lehre, nicht eine Dogmatik, eine Institution oder Tradition, sondern eine Person, nämlich Jesus, der Gottessohn und der Menschensohn. Und der Unterschied im Glauben ist auch Jesus. Menschen, die ihn kennenlernen, von ihm verändert werden und die andere beeindrucken, dass auch sie sich verändern. Hier kommen wir auf ein Geheimnis des christlichen Glaubens, den Unterschied, den Jesus ausmacht, sich von allen anderen Religionen und Weltverbesserungsversuchen unterscheidet. So war es ganz klar am Anfang dieser Bewegung der Christen. Denn das Christentum, das im Entstehen war im Römischen Reich, war für die Römer keine neue Religion. Es wurde als Provokation angesehen, weil es alle Religionen der damals bekannten Welt in Frage stellte. Vor allem auch die, dass der römische Kaiser als Gott verehrt wurde. Das Christentum will keine Religion sein, die über anderen Religionen steht. Nun gibt es manchmal ein Problem. Das Christentum wurde oft selbst wieder zur Religion. Damit aber gerät es in Widerspruch, im Gegensatz zu dem Wesen und der Absicht ihres Gründers, Jesus Christus. Der findet sich dann unversehens draußen vor der Tür. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Mahl halten und er mit mir. Das sagt Jesus nicht etwa im Blick auf Menschen, die ihn noch nicht kennen. Das sagt Jesus an eine Gemeinde. Das sagt Jesus zu Christen, wo er vor der Tür sich wiederfindet. Es ist immer wieder wichtig für uns zu erkennen, warum das Christentum in Wahrheit keine Religion ist. Jesus hat alles, was wir unter religiös versehen, in Frage gestellt. Das steckt zum Beispiel in seinem Wort in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht ich bringe einen Weg. Ich bringe euch eine neue Wahrheit oder eine Lebensphilosophie, sondern ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Es gab bis dahin viele religiöse Bewegungen. Und da spielten immer eine Rolle, dass man sich anstrengen muss, irgendwelche Gebote zu halten, um damit vor Gott besser dazustehen, um Gott irgendwelche Opfer darzubringen, die manchmal viel gekostet haben, gewisse Rituale und Zeremonien zu pflegen. Und an diese Stelle tritt mit Jesus und mit der Verbreitung des Evangeliums etwas völlig Neues, nämlich eine persönliche Beziehung zum Gründer des Glaubens. Man kann sagen, nimm aus allen Religionen den Gründer raus. Und die Religion kann trotzdem bestehen bleiben. Nimm aber aus dem Christentum Jesus heraus. Und es bleibt nichts als eine Religion mit unerfüllbaren Forderungen und religiösen Riten. Dann zurück. Eine persönliche Begegnung zu dem Gründer des Glaubens und aus Dank für seine Liebe, die uns vergibt, aus Dank für seine Liebe zu leben, um Jünger dieses Jesus zu werden, Lehrling Jesu zu werden, ihn als Meister zu erfahren und Lehrer im Leben. Diese biblische Bezeichnung Jünger beschreibt eine tragfähige Beziehung, eine lebendige, eine dauerhafte persönliche Verbindung mit Jesus. Wir brauchen diese Beziehung mit ihm, die beständig in einem engen Kontakt mit ihm, dem Herrn und Meister, lebt. Auf Tuchfühlung zu bleiben mit diesem liebenden und leidenschaftlichen Jesus, mit dem enorm barmherzigen, manchmal so gefährlichen, immer aber wieder neu überraschenden Jesus. Welche unglaubliche Dynamik muss doch in einer Beziehung stehen, die Jüngerschaft heißt, wenn sie lebendig gelebt wird? Was muss denn stecken, wenn sie leidenschaftlich uns erfasst? Wir können eine Anschauung gewinnen und uns selbst auch anstecken lassen, wenn wir eben diese Bewegung anschauen, wie sie sich ausgebreitet hat in den ersten 300 Jahren im Römischen Reich. Sie hat sich ausgebreitet ohne Kirchengebäude. Sie hat sich ausgebreitet ohne Priester, ohne jeden Kult. Die Jünger trafen sich, so wie sie es von Anfang getan haben, einfach weiter. Sie trafen sich in ihren Häusern, in den Ländern, wo das Evangelium Fuß fasste. Und in größeren Häusern gab es Innenhöfe, in denen sie Versammlungen abgehalten haben. Und dann passierte das, was Jesus vorausgesagt hat. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Diese Verheißung Jesu hat sich machtvoll und stark immer dort erfüllt, wo Menschen im Namen Jesu zusammengekommen sind, wo sie sich in deinem Namen versammelt haben, wo sie seinen Namen angerufen haben, wo er lebendig unter ihnen wurde, wo er sich offenbarte durch Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, in Heilungen, in Offenbarungen, in Wegweisungen, in neuen Einsichten, in Kraft für den Alltag. Und so bildeten sich überall lebendige Zellen von Jüngern Jesu, die zusammen den Leib Jesu bildeten. Und gerade weil sie diese lebendigen Zellen der Jünger waren, waren sie beweglich, waren sie flexibel. Und wenn Verfolgung kam, waren sie schwer zu greifen, weil sie nicht an Orte gebunden waren, nicht zu bestimmten Zeiten nur zusammenkamen. Abgesehen davon, dass diese Jünger so lebendig waren im Glauben, sich so ermutigt haben, die Kraft Jesu so erlebt haben, dass sie Jesus mutig bekennen konnten und sogar bereit waren, um ihres Bekenntnisses willen den Märtyrer tot zu sterben. Welch eine Überwinderkraft lebte in diesen Jüngern Jesu, die Jüngerschaft gelebt haben. Die Gemeinden bildeten sich durch Hausgemeinden. Hauskirchen ist heute übrigens mehr und mehr in der ganzen Welt der gängige Weg, wie Christen zusammenleben. Hausgemeinden, Hauskreise, wie man das auch nennen will. Das ist nicht nur der Weg der Vergangenheit, sondern, glaube ich, auch der Weg der Zukunft. Darum waren Gemeinden keine Institutionen, sondern lebendige Organismen, die sich wie ein Körper aus verschiedenen Zellen zusammengesetzt haben. So pflanzte sich der Auftrag fort, geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Und die Jünger geworden sind, wurden zu Menschen, die andere unterwiesen haben, wurden zu Meistern oder damit zu Gesellen, die ihren Anbefohlenen das weitergegeben haben, was sie selbst konnten, was sie gelernt haben. Erst als der christliche Glaube einmal staatlich anerkannt wurde, fingen die Christen an, Kirchen zu bauen, sich in zentralen, immer größeren und prachtvollen Kirchengebäuden zu versammeln. Und es entstand eine reiche christliche Kultur auf diese Weise. Nun, das ist ja auch ganz in Ordnung. Das ist ja auch gut so. Allerdings unter einer Voraussetzung. Wo diese äußeren Gebäude und äußeren Entwicklungen, die äußeren Wege, die da gegangen wurden, Räume für lebendiges Gemeindeleben eröffnet haben, ohne dass diese Orte, diese Gebäude an die Stelle lebendigen Glaubenslebens getreten sind. Wenn wir zur Gemeinde kommen, dann kommen wir ja nicht allein in ein Gebäude, in die Kreuzkirche, sondern wir kommen zusammen, um Gemeinde zu sein. Die Kirche, die Kirchen, die Kirchengebäude sind wunderbare Hilfen, die wir dazu haben, aber doch nicht das Entscheidende. Jesus hat von Anfang an deutlich gemacht, dass sein Weg zu glauben und mit ihm zu leben nicht durch Tempel geschehen soll. Der Frau am Brunnen hat er gesagt, als sie fragte, wo sollen wir anbeten, in Jerusalem oder woanders, das ist dieses Denken, man kommt von Gebäuden her, von gewissen Zeiten und Orten. Er sagt, es kommt die Zeit, da ist es völlig egal. Sondern die den Vater anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dazu braucht man kein Gebäude. Dazu braucht man nicht einmal eine immer wiederkehrende Zeit. Und als Jesus mit den Pharisäern einmal sprach, sagte er, brecht den Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Und sie dachten natürlich, das ist der Tempel, der da in 46 Jahren gebaut worden ist. Natürlich haben sie das auf den Tempel bezogen, aber Jesus sprach vom Tempel seines Leibes, dass es in ihm, diesem lebendigen Organismus, der Tempel entsteht und der Leib Jesu, die Gemeinde ist, deren Zellen sich überall in der Welt finden und zusammenkommen, um Gott zu ehren und zu empfangen, was er ihnen zu geben hat. So ersetzten eben bald Gotteshäuser, Priester und Rituale die persönliche Beziehung zu Gott. Und so wurde eben aus einem lebendigen Organismus eine starre Institution, eine äußerlich verfasste Organisation, genannt Kirche. Aus entschiedener Jüngerschaft wurde eine massenhafte, reine Zugehörigkeit. Teilweise wurde sie sogar erzwungen. Christentum ohne Jesus wird dann zu einer blutleeren Religion, wird zu einer Religion ohne Herzblut, ohne die Vision, ohne die Liebe des Gründers. Die Tradition tritt dann schleichend an die Stelle persönlicher Hingabe und des anfänglichen Feuers, das einmal gelebt hat. Es findet sich ein ähnlicher Prozess übrigens bei allen, auch sonst menschlichen Organisationen, bei Firmen, Unternehmen. Die ursprüngliche Botschaft des Gründers, die Werte des Gründers verwässern sich im Laufe der Zeit und lösen sich manchmal auch auf. Wenn das aber der Fall ist, dann ist eins nötig, eine tiefgreifende Erneuerung, eine radikale Erneuerung. Und das Wort radikal liebe ich, weil das Wort radikal kommt von radix und das heißt zu Deutsch die Wurzel. Radikal heißt also von der Wurzel herkommend. Eine Wurzelbehandlung sozusagen. Von den Wurzeln neu herzukommen und eine Erneuerung fängt immer bei den Wurzeln an. Darum brauchen wir eine radikale Erneuerung, die uns die Kraft der charismatischen Anfänge wieder neu schenkt. Es kommt darauf an, zur Kraft, zur Vision des Gründers zurückzukehren, da Buße zu tun, um Jesus Christus neu hineinzuholen in unsere Kirche, wo es nötig ist, in die Gemeinschaft, in mein Leben, nämlich immer da, wo wir ihn draußen vorgelassen haben. Und das heißt dann, ich stehe vor der Tür. Dort ist er nicht selber von sich aus hingegangen, sondern dort ist er herauskomplimentiert worden, weil Christentum zur Religion wurde, weil man bei seinen Riten und bei seinen Traditionen eigentlich gar nicht Jesus mehr brauchte. ihn wieder neu hereinzuholen. Ich stehe vor der Tür, welch eine Liebe, dass er nicht sagt, komm, mach doch, was ihr wollt, sondern dass er vor der Tür stehen bleibt und dass er klopft. Trifft das nicht auf unsere Sehnsucht nach Erneuerung, dass wir es uns wieder neu wünschen, diese lebendige Beziehung zu haben? Lässt uns dieses Anklopfen nicht neu den Durst nach Leben aus der Quelle fühlen, statt immer nur abgestandenes Wasser zu trinken? Neu aus der unmittelbaren Begegnung mit Jesus selbst zu schöpfen und zu leben? Jünger sein Jesu heißt, Jesus praktisch nachzufolgen. Viele glauben nicht persönlich an ihn, aber sie bewundern und verehren ihn. Als wir uns vor etlicher Zeit schon einmal mit diesem Anliegen der Jüngerschaft beschäftigen, war es hier vorne auch einmal zu sehen, Bewunderer Jesu oder Nachfolger Jesu zu sein. Viele bewundern ihn, aber wer Jesus nur bewundert, was für ein wunderbarer Mann er doch war, was für ein Reformer er gewesen ist, wie toll er gewirkt und gelebt hat, das hat oft gar keine Konsequenzen im praktischen Leben. Dieses Vorbild wird und für unerreichbar gehalten. Jesus ist ja sowieso über allem, kann man sowieso nicht, kommen wir sowieso nicht ran an ihn. Im Übrigen ist das eine längst vergangene Zeit, in der Geschichte mal so gewesen, aber heute. Der dänische Theologe Søren Kierkegaard hat dazu dieses gesagt. Anders als der große Bewunderer schrieb der Nachfolger Christi danach, so zu sein wie derjenige, den er bewundert. Strebt der Nachfolger Christi danach, so zu werden wie derjenige, den er bewundert. Sonst ist alles Christlein fruchtlos und leer. Und dann bezieht er sich eben auf das Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann bemerkt er an und lässt es uns von dieser Seite einmal sehen, wenn er sagt, Christus ist in dem gleichen Maße Wahrheit, wie er auch der Weg ist. Das heißt, wer ihm nicht auf dem Weg folgt, den er praktisch gegangen ist, verlässt er zugleich auch die Wahrheit. Man kann die Wahrheit des Evangeliums von Jesus nur haben, wenn man auch tut, was er sagt, sonst nicht. Das ist etwas, was wir, glaube ich, was ich auch neu begreifen muss, lernen muss, was es heißt, hier auch Jesus nachzufolgen. Wir können die ganze Wahrheit Christi nur dann behalten und erfahren, wenn wir ihn nachahmen, wenn wir seinem Vorbild folgen, nicht wenn wir nur über ihn nachdenken, philosophieren und ihn bewundern. Ich will das unterstreichen, untermauern mit einem Wort aus Lukas 6, Vers 40. Da sagt Jesus einmal, ein Jünger ist nicht über seinen Meister, ein Schüler ist nicht über seinen Lehrer. Das ist ja klar, denn der Lehrer hat dem Schüler immer viel voraus, der Meister dem Lehrling und so weiter. Aber Jesus fährt fort, wenn aber dieser Jünger ganz durchgebildet ist, wenn er ganz zugerüstet worden ist, zum Leben will ich sagen mit ihm, so ist er wie sein Meister. So ist er wie sein Meister. Haben wir das gehört? Welch ein einzigartiges Bildungsprogramm ist das doch? Kann es die Dynamik in uns auslösen, die wir manchmal mit einem Lied zum Ausdruck bringen? Ich mag das Lied sehr. Wir singen es nachher auch. Immer mehr von dir. Immer mehr. Immer mehr sein wie du. Immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun. Immer mehr. Das ist ein Wort, das mich sehnsüchtig macht. Herr, das möchte ich mehr erleben. Das hast du doch gesagt. Das beruht auf dem, was Jesus gesagt hat. Der mich glaubt, wird die Werke tun, die ich auch tue. Er wird größere tun, als ich sie getan habe. Er wird mein Nachfolger und mein Werk fortsetzen, meine Werke tun. Es ist gewiss etwas, was unsere natürlichen Fähigkeiten bei weitem übersteigt. Johannes hat es in seinem Brief einmal so zugespitzt. Wer da sagt, dass er in Jesus bleibt, ist verpflichtet, auch so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Das überfordert uns und unsere eigene Kraft bei weitem, aber wir haben ja ihn auf unserer Seite und noch mehr als auf unserer Seite. Jesus zu verkörpern heißt, dass der Erfinder in den Gefundenen entdeckt werden kann. Also wir, die wir von ihm gefunden sind, von dem Erfinder, Begründer des Glaubens, dass wir ihn verkörpern. Der Gründer dieser Bewegung ist immer ihr Dreh- und Angelpunkt. Nachfolger zu sein heißt, mit ihrem Leben und ihrer Vision, ihrem Verhalten den Gründer zu verkörpern, darzustellen. Das ist bei Jesus genauso. Der Erfinder, der Begründer will in neben der, die gefunden worden sind, sichtbar werden. Das ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, in dem wir Chance haben zu wachsen, dass er in uns eine Gestalt gewinnt, wie wir das so zu sagen pflegen. Und dann hat Jesus ja auch gesagt, Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Dieses Bildwort, wir bemühen uns ja oft, es zu verstehen und zu erklären, was das so heißt. Nun, wenn es häufig in Christus heißt, bei Johannes oder bei Paulus auch in Christus sein, in Christus leben, oder wenn wir in ihm leben und er in uns lebt, dann heißt das nichts anderes, als Jesus nachzufolgen und als sein Jünger zu leben. Eine organische Verbindung mit Jesus durch den Heiligen Geist zu haben, so wie die Rebe am Weinstock aus dem Saft des Weinstocks zehrt und sich die Früchte, die Weintrauben, ausbilden. Eine innige Gemeinschaft mit ihm im Alltag zu leben. Es kommt aber noch etwas hinzu. Ganz praktisch, wenn Christus in uns ist, in uns lebt, dann sollten Menschen, die uns sehen und beobachten, in der Lage sein, ihn auch in uns zu entdecken. Wenn wir in Christus sind, in der Gemeinschaft mit Jesus, eingepflanzt in den Weinstock, wenn wir in Christus sind, dann sollten andere, die uns beobachten, an uns, als eine Nachfolgerin in unserem Leben, ihn auch wahrnehmen und erkennen. In unserer Lebensweise soll die Lebensweise Jesu erkennbar werden. Das ist die Frucht, die Jesus meint. Warum heißt es dann auch übrigens in Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und, Klammern, damit meine Jünger werdet. Das war eine der Fragen bei den kleinen Fragezetteln vor 4 Wochen, wenn das ihr viel Frucht bringt und werdet. Und die Antwort ist, meine Jünger. Indem Jesus in uns immer mehr erkennbar wird. Und das Wunderbare ist, es heißt, dass ihr meine Jünger werdet. Es ist ein Prozess, es ist ein lebenslanges Werden. Frucht bringen heißt, werden wie Jesus. Ganz einfach und doch ist es ein großes und wichtiges Ziel, das wir lebenslang vor Augen haben dürfen. Nichts weniger ist es aber, wozu Jesus uns zu seinen Jüngern gemacht hat. Ich könnte das nächste Beispiel bringen, Johannes 13. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen beim letzten Abendmahl vor seinem Tod. Und da sagt er, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Meister und Herr, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Damit ihr tut, wie ich euch getan habe. So wie Jesus lernt zu handeln, wie Jesus, was Jesus tun würde, was würde Jesus tun? Das ist hier gemeint. Liebe, die bereit ist, sich unter den anderen zu stellen. Die bereit ist, ihm zu dienen, für ihn da zu sein. Und dann fügt Jesus etwas sehr Wichtiges hinzu, weil er uns Menschen kennt. Wenn ihr dies wisst, wunderbar, nein, wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Christsein heißt getan, ihr habt alles für uns getan und tun, nämlich ihm ähnlich werden. Das Wissen haben wir doch. Wir haben alles so viel Wissen. Ich auch. Aber die Umsetzung erst macht uns zum Jünger. Sonst bleibt es ein Wasserkopf und Theorie. Erst das Umsetzen in der Weise, Jesu zu leben, macht uns zu seinen Jüngern. Lässt uns für andere als seine Jünger erkennbar werden. Und damit es nun wirklich ganz, ganz praktisch wird und ganz einfach wird. Wir haben am nächsten Sonntag hier wieder eine Tauffeier, ein Tauffest. Nach dem Tauffest haben wir Mittagessen. Da wird getischt, da werden die Speisen angenommen, da werden wir miteinander essen und trinken. Und dann ist das noch nicht zu Ende. Da muss wieder aufgeräumt werden, es muss geputzt werden, es muss alles wieder sauber gemacht werden. Wie oft werden wir, und da schließe ich mit ein dazu, von vorne aufgefordert. Wie oft sehen wir, oder auch nicht, aber es ist so eine Liste vorne hängen, wo von diesen Diensten die Rede ist. Da frage ich mich, warum befolgen wir das nicht stärker? Warum ist das oft bis zum Schluss weiß und unausgefüllt? Warum muss es jedes Mal nötig sein, zu betteln, zu bitten, ach, helft doch mit, dass es anschließend auch wieder alles sauber gemacht wird? Warum befolgen wir das nicht stärker? Schalten wir unsere Ohren auf Durchzug, wenn es um so praktische Dinge geht? Das hat mit Dienen zu tun. Und Dienen, dieses Wort Dienen, ist in der Bibel zunächst mal Dienen am Tisch. In der Tischgemeinschaft zu dienen. Das ist die Urbedeutung des Wortes Dienen. Und da sollten wir uns das auch in dieser Weise hinter die Ohren schreiben, dass wir es nicht nur gerne mitnehmen und annehmen und genießen, sondern dass wir dann auch bereit sind, dann auch diesen Dienst zu tun und uns dafür auch zur Verfügung zu stellen. Ich sage das nicht von mir zu euch, sondern von Jesus her zu uns allen. Da wird es einfach praktisch, ganz schlicht und ergreifend. Im großen Maß ist es das, was beim Tinker Joe der Fall war. Dieser Mann, der dann immer sagte, lass mich sein wie Joe, beeindruckt war von diesem Dienst, von dieser Liebe dieses Mannes, der sich für keine schmutzige Arbeit im Dienst der Liebe zu schade war. Und das war das Vorbild Jesu so hervorgeleuchtet ist. Aber dieser andere, der so warnen wollte wie er, hat an dem Beispiel von Joe erkannt, wie Jesus handeln würde. Paulus hat dann schlicht dazu eingeladen, dass andere seinem Vorbild nachfolgen. Er sagt in 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Das erscheint vielleicht erstmal wirklich ein bisschen anmaßend. Wie kannst du sagen, seid meine Nachahmer, du bist doch nicht Meister Dinge? Nein, aber Paulus sagt, weil ich auch Nachahmer Jesu bin. Und was ich an Jesus lerne und was ich von Jesus her tue, wie Jesus tue, das nehmt für euch zum Beispiel. Und tut es auch. Jesus will Menschen haben, an denen deutlich wird, was Jüngerschaft heißt, was Nachfolge heißt. Wir sollen das nicht einfach nur auf Jesus hinweisen, sondern auf Menschen zeigen können, die es einfach leben. Die Christen in Philippi hat er gar dazu angewiesen, nicht nur seinem Beispiel nachzufolgen, in Klammern, wie er das Beispiel Christi verfolgt, sondern er sagt ihnen, diejenigen, die ihr kennt, die unserem Beispiel folgen, diesen anderen folgt auch ihr, ahmt auch sie nach. Also eine Kette, eine Weiterentwicklung vom Vorbild Jesu annehmen, es leben, andere werden angesteckt, ahmen es nach, andere wiederum. Werdet meine Nachahmer, liebe Brüder, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Zum Schluss, es gibt so etwas wie einen Neustart, ein Reset nennt man das, bei Geräten, bei Maschinen oder bei Computern. Wenn das System zusammengebrochen ist oder alles überladen ist, gibt es nur einen Ausweg, einen Neustart. Reset-Kopf betätigen. Dadurch passiert dies, dass alle Einstellungen vom Original wieder erscheinen und wiederhergestellt sind. Und davon kann man ausgehen und weitermachen. So kann auch und muss manchmal auch eine Kirche oder ein Leben neu gestartet werden, wiederhergestellt werden und Originaleinstellung wiedergewinnen. Christen werden dann wieder zu hingegebenen Jüngern. Der Heilige Geist will, glaube ich, Jüngerschaft in unserem Leben wieder hochfahren, in unserem persönlichen Leben und auch in unserer Gemeinschaft. Das kann geschehen, wenn wir bereit sind, diesem Jesus neu zu begegnen, wenn wir uns entscheiden und auf den Weg machen, bewusst Schüler, Jünger dieses Jesus zu sein mit unserem Leben, sodass dadurch die Liebe Jesu und das Evangelium ganz praktisch weitergeht, auch unter den Menschen, mit denen wir Tag ein, Tag aus in unserem Alltag zu tun haben. Gott segne uns und helfe uns auf dem Weg, dass wir immer mehr erkennen, wie wichtig es ist und wie es möglich ist, Jesu Jünger zu sein und zu leben. Amen.